Es ist viel schlimmer, kein Alleinstellungsmerkmal zu haben und keine Individualität zu haben, als ab und zu mal anzuecken. Also gewöhn dir nicht alles ab, was dich ausmacht, sondern leb dann lieber mit den negativen Konsequenzen.
Du wirst dich nie danach fühlen, in Anführungsstrichen, Herausforderungen anzugehen, vor denen du dich jahrelang erfolgreich gedrückt hast. Also warte doch nicht auf ein Wunder. Nimm es selber in die Hand.
Das große Thema von Chris Gardner ist, wie man Teufelskreise durchbricht. Teufelskreise, wie zum Beispiel, dass Eltern oft an ihre Kinder weitergeben, was ihnen selbst Negatives passiert ist.
Nie, aber auch wirklich nie in der 23-wöchigen Geschichte von Learnings hatte einer unserer Blöcke eine derartige Punchline-Dichte wie dieser folgende Blog über Gary Vaynerchuk.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 24 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Wir wollen heute über Motivationsgurus sprechen. Menschen, die mit ihren Pep-Talks Tausende erreichen und Millionen verdienen. Wie viel Substanz steckt in ihren Stories und was kann man wirklich daraus mitnehmen?
Und das haben wir uns nicht mal selber überlegt, denn in Folge 20 hatte uns Magnus eine Sprachnachricht geschickt mit der Frage, was wir denn so von den Internetgurus wie zum Beispiel Dan Locke halten. In unserer Antwort hatten wir manche erwähnt, über die wir heute ausführlicher sprechen wollen. In der letzten Folge habe ich zum Beispiel den wohl wichtigsten Finanzguru aller Zeiten vorgestellt, Robert Kiyosaki mit seinem sensationellen Buch Rich Dad, Poor Dad. Und heute habe ich Gary Vee und Mel Robbins mitgebracht. Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe Tony Robbins mitgebracht. Die beiden sind ja weder verwandt noch verschwägert, soweit ich weiß. Und außerdem habe ich Chris Gardner dabei. Den kannte ich vorher noch nicht, bevor ich hier recherchiert habe. Ich wollte aber auch erstmal nochmal Props geben. Ich bin ja großer Fan deiner letzten Folge gewesen. Robert Kiyosaki war mal wieder sehr, sehr gut gemacht. Und nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, wurde mir dabei auch nochmal so klar. Ich glaube, ich suche immer so ein bisschen nach Fakten und Substanz ja erstmal eher als nach Motivation, aber lande dann doch auch wieder ganz oft bei Büchern, die eben auch unterhaltsam sind und mitreißen und auch motivieren. Und Kiyosaki ist genau so ein super Beispiel dafür und zeigt auch, dass der Übergang zwischen Finanzratgebern und Motivationsbüchern zum Teil fließend sein kann. Als ich mich damals mit Personal Finance beschäftigt habe, vor ein paar Jahren, habe ich auch mit zwei Büchern von Robert Kiyosaki angefangen. Eines davon war Rich Dad, Poor Dad, über das du die letzte Learnings-Folge gemacht hast. Und dann habe ich witzigerweise mit zwei Finanzbüchern von Tony Robbins weitergemacht, dem Motivationsguru, über den ich heute sprechen wollte. Nicht über Finanzen, sondern über seine Motivationstechniken. Und der Kiyosaki hat mich damals dazu gebracht, mich mit Immobilien zu beschäftigen. Ich weiß nicht, ob du schon einkaufen warst, seitdem du diese Folge gemacht hast. Ich bin immer noch nicht Vermieter geworden, wie du weißt. Ein großer Teil meiner Energie geht in meine Arbeit und das kritisch zu hinterfragen, habe ich auch von Kiyosaki damals gelernt. Das kam in deiner Folge auch super rüber. Was ich gerne noch ergänzen würde, ist, dass ein anderes Buch von ihm, die Fortsetzung, der Cashflow-Quadrant, das kann ich noch empfehlen. Darin unterteilt er vier Arten, auf die man Geld verdienen kann. Das kannst du angestellt machen oder selbstständig oder als Unternehmer oder als Investor. Klingt erstmal so, ja, stimmt. Mir ist aber damals dann klar geworden, als ich über die Unterschiede nachgedacht habe, dass ich kein Unternehmer war. Obwohl ich ja ein Unternehmen hatte mit mehreren Mitarbeitern, war ich irgendwie immer noch ein Selbstständiger. Was ist der Unterschied zwischen den zwei Feldern? Kiyosaki sagt, überleg mal kurz, wenn du mehrere Monate ins Ausland gehen würdest, wie wahrscheinlich wäre es, dass dein Unternehmen bei deiner Rückkehr erfolgreicher ist als bei deiner Abreise? Wenn das völlig ausgeschlossen ist, bist du selbstständig. Dann bist du beispielsweise Friseur. Wenn du nicht die Haare schneidest, geht in dem Laden gar nichts. Oder sagen wir Zahnarzt. Ja, der hat auch eine Menge Angestellte, der hat vielleicht eine GmbH. Weiß nicht, was die Unternehmensform bei Zahnärzten normalerweise ist. Aber der ist halt eben selbstständig und nicht Unternehmer und ähnlich war es bei mir auch. Wenn dieser Friseur irgendwann nicht mehr selber Haare schneidet, sondern vier Filialen aufmacht, dann ist er vielleicht Unternehmer geworden, weil der Unternehmer designt eine Firma, der schafft eine Struktur, in der er dann vielleicht selbst gar keine weitere Rolle spielt. Und das fand ich sehr interessant und das hat mich so ein bisschen dann gebracht, mir als Ziel zu nehmen, mich vom Selbstständigen zum Unternehmer weiterzuentwickeln. Und von Tony Robbins, da bin ich auch durch hier mit meinem langen Intro, der hat mich einfach damals motiviert, mich mit dem Thema finanzieller Unabhängigkeit zu beschäftigen. Auch beispielsweise mal kurz mit dem sogenannten Fire Movement, dem es darum geht, auch ohne gigantischen Reichtum nicht mehr angestellt arbeiten zu müssen, wenn man denn nicht will. Und Tony Robbins hat mich auf Ray Dalio gebracht und dann habe ich mich mit seinem Allwetterportfolio beschäftigt, habe ich ja schon zweimal erzählt und so weiter. Das heißt, tatsächlich habe ich von diesen Leuten Wissen und Motivation bekommen. Und wenn es diese Kombi von beidem ist, dann bin ich am glücklichsten. Vielleicht können wir das so auch weitergeben heute.
Das hoffe ich doch sehr, denn ich bin, wie du weißt, auch sehr, sehr empfänglich für Motivationscontent aller Art. Oftmals lösen diese Inhalte irgendwie einen zusätzlichen Motivationsschub in mir aus, den ich rational nicht so richtig erklären kann. Ich begründe das dann immer mit den bereits vielfach diskutierten Spiegelneuronen, denn die Theorie besagt ja, dass der Mensch alleine durch das Beobachten von in diesem Fall Erfolgsmomenten und Situationen annähernd den gleichen Rausch erlebt, als hätte er selbst den Erfolg eingefahren. Von dem her, ich konsumiere das wahnsinnig gerne und diese Inhalte wirken teilweise sogar wie Medizin, finde ich. Ne? Wenn du mal einen Tag hast, wo du dich nicht so gut fühlst, nicht irgendwie aus dem Quark kommst oder morgens schon merkst, okay, das wird irgendwie schwierig heute, dann direkt 3-4 Clips von Gary Vee und ich garantiere dir, der Kollege macht dir mehr Feuer als jeder Kaffee. Von dem her würde ich tatsächlich damit beginnen, wenn das für dich in Ordnung ist.
Ja, sehr gerne. Gary Vee ist immer gut.
Gary Vee ist nicht nur gut, Gary Vee ist großartig, einer meiner persönlichen Vorbilder, weshalb ich an dieser Stelle bereits vorwarnen möchte, nie, aber auch wirklich nie in der 23-wöchigen Geschichte von Learnings hatte einer unserer Blöcke eine derartige Punchline-Dichte wie dieser folgende Blog über Gary Vaynerchuk. Tatsächlich teile ich nicht alle seiner Ansichten, aber die Energie und die Inspiration und die neuen Gedanken, die er liefert, finde ich persönlich, ja, gibt es so kein zweites Mal im Netz. Zumindest spricht mich das sehr, sehr an. Gerade in Zeiten von Covid, wo man ja nicht mehr so auf Meetups geht und Leute trifft und jeden Abend irgendwie ein Business-Dinner hat, finde ich es wahnsinnig wichtig, eine digitale Quelle für positiven Input zu haben. Und das liefert mir Gary Vee von morgens bis abends. Außerdem mag ich sehr seine Persönlichkeit und seinen Angang an vermeintliche Herausforderungen, nämlich immer das Herz auf der Zunge zu haben, immer die Ärmel hochzukrempeln, immer empathisch zu sein und die Augen auf das Ziel zu richten. By the way, Thema Ziel, sein großes Ziel ist es, die New York Nets zu kaufen. Wir beide kennen uns mit dem Wert von Sportvereinen wahrscheinlich nur so semi aus, deswegen habe ich mir das mal angesehen. Wir reden da über einen Milliardenbetrag, den Gary Vee aufbringen muss, um die Jets zu kaufen. Das war seit dem ersten Tag sein Ziel und er hat es nicht aufgegeben und er tut alles dafür. Ich glaube, sein Vermögen wird im Moment auf 600 bis 700 Millionen Dollar geschätzt. Also ist er auf dem allerbesten Weg, die Jets zu kaufen. Von ihm habe ich unter anderem auch die Metapher der dritten Halbzeit geklaut. Denn Gary Vee sagt ja gerne, die dritte Halbzeit entscheidet über den beruflichen Erfolg. Seine Leitfrage bzw. seine Leitthese an der Stelle ist, match your actions to your ambitions. Match your actions to your ambitions. You want to be successful? What are you doing between 7 p.m. and 2 a.m.? Er sagt, man kann nicht abnehmen und gleichzeitig einen Big Mac essen. Man kann auch nicht Multimillionär werden und gleichzeitig den Samstag über 7 Folgen Modern Family gucken. Funktioniert einfach nicht. Also, match your actions to your ambitions. Finde ich genau richtig. Auch was die Produktivität eines einzigen Tages anbelangt, setzt Gary Vee Maßstäbe. Einer seiner letzten Posts lautete, don't focus on where you are in 5 years, focus on what you are doing in 5 minutes. Finde ich sensationell, denn es verändert die gesamte Perspektive auf einen Tag und das, was man damit machen kann. Er sagt zum Beispiel nicht wie Arnold Schwarzenegger, sleep faster, sondern dass man effektiver mit seiner Zeit umgehen sollte. Er selber schläft 6-7 Stunden am Tag, was mich total überrascht hat, nutzt aber jede einzelne Minute seiner Arbeitszeit, um Ergebnisse zu erzielen. Das Wort Stunde taucht in seiner Tagesplanung überhaupt nicht auf. Es geht immer nur um Minuten. Was mich ebenfalls an ihm begeistert, ist seine Einstellung, all das Wissen und seine Gedanken, die er hat, absolut kostenlos preiszugeben. Keine bezahlten Seminare, keine bezahlten Programme oder Abonnements, alles zu 100% kostenlos im Netz. Denn er sagt, Legacy is greater than currency. Er möchte einen echten Impact auf die Menschen und die Welt um sich herum haben. Und das geht nur, wenn man möglichst viele Menschen erreichen und beeinflussen kann. Und er glaubt, es besteht kein Wert darin, Wissen für sich zu behalten. Er lacht sich zum Beispiel regelmäßig darüber kaputt, wenn Menschen sagen, sie haben eine Riesenidee, können aber leider nicht darüber reden und wollen, dass man erstmal einen NDA unterzeichnet. Er sagt, Ideas are commodity. Ich gebe dir alle meine 1000 Ideen für E-Sports, Blockchain, AR und so weiter komplett for free jetzt auf der Stelle. Denn entscheidend ist nicht die Idee, sondern die Umsetzung. Dazu sagt er, ideas are like knowing you should do push-ups. Between knowing you should do push-ups and doing push-ups is a huge difference. When it comes down to it, nothing trumps execution. Und das ist auch was wir beide häufig besprochen haben. Wir hatten ja auch schon eine Folge zu Erfolgsfaktoren. Am Ende des Tages geht es darum, die PS auf die Straße zu bekommen und Dinge umzusetzen. Denn wir beide kennen auch wahnsinnig viele Menschen mit wahnsinnig vielen Ideen, die aber auch leider wahnsinnig häufig nicht umgesetzt werden. Und ich bin tatsächlich auch sehr stolz, dass wir es geschafft haben, mit diesem Podcast etwas in die Tat umzusetzen. Denn zwischen wir machen mal einen Podcast und 23 Folgen Learnings beim Handelsblatt mit inzwischen 10.000 Abonnenten, riesen Dank an der Stelle, liegen ja wahnsinnig viele Nächte und Wochenenden voller Arbeit. Das darf man auch nicht vergessen. Deshalb habe ich persönlich auch den allergrößten Respekt vor jedem, der Dinge umsetzt. Auch viel belächelte Influencer, wo man ja gerne mal von oben herabschaut und sagt, naja, die mit ihrem Instagram oder TikTok, die haben ja alle irgendwann mal abgeliefert. Und die haben alle Zeit investiert und Mut aufgebracht, um da zu sein, wo sie jetzt sind. Da gibt's überhaupt nichts klein zu reden, meiner Meinung nach. Schon gar nicht von Menschen, die selber gar nichts auf die Beine gestellt haben und immer nur im Windschatten unterwegs sind. Aber wenn es so einfach ist, dann macht doch heute Abend einen Instagram- oder TikTok-Kanal auf, produziert täglich Content, versucht dir zigtausende Follower und Abonnenten aufzubauen und das zu monetarisieren. Wenn es so einfach ist, mach's doch einfach. Doch vielleicht an der Stelle nochmal einen kleinen Schritt zurück zu Gary Vee, der ja, wie wir beide wissen, in der Sowjetunion geboren wurde und erst im Jahr 1978 mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten nach Queens, New York kam. Und als Kind war er schon wahnsinnig umtriebig, hatte Limonadenstände, das scheint in den USA so ein Riesenthema zu sein, und handelte mit Baseballkarten. Und das alles im zarten Alter von ungefähr 10 Jahren, bevor er dann mit 14 Jahren im Weingeschäft seiner Familie anfing zu arbeiten. Dann ging er zum College, hat das 1999 abgeschlossen und übernahm die Geschäfte seines Vaters. Er gab dem Laden einen neuen Namen, nämlich Wine Library, führte einen Online-Shop ein und gründete dann 2006 mit Wine Library TV einen täglichen Webcast über Weine. Ist heute noch online, geht auf YouTube, schaut euch die erste Folge Wine Library TV an. Wahnsinnig witzig, wie Gary Vee damals noch unterwegs war. Das hatte einen Riesenerfolg. Er steigerte den Umsatz des Unternehmens von 3 Millionen auf jährlich 60 Millionen US-Dollar. Im März 2019 unterzeichnete er dann einen Vertrag über 10 Bücher für mehr als 1 Million Dollar und gab das erste Buch dann im Oktober desselben Jahres heraus. Crush It. Why now is the time to cash in on your passion? Kann ich sehr empfehlen. Gilt als einer der absoluten Klassiker im Bereich Personal Branding, Personal Marketing und auch ein Stück weit Social Media, denn da war Gary Vee immer sehr bekannt für. Und in den ersten Wochen nach dem Erscheinen des Buchs stieg es tatsächlich auch auf die Position Nummer 1 der Amazon Bestsellerliste auf und erschien auf dem zweiten Platz der Bestsellerliste von New York Times Hardcover und dem Wall Street Journal. Also eine sehr erfolgreiche Geschichte, bis er dann das ganze Thema Wein so ein bisschen hinter sich ließ und 2011 damit begann, sich komplett auf das von ihm und seinem Bruder gegründete VaynerMedia zu stürzen und zu konzentrieren. VaynerMedia ist im Prinzip eine Digitalagentur, die sich um Social Media Strategien für Fortune 500 Unternehmen wie zum Beispiel General Electric, Anheuser-Busch, Mondelez oder Pepsi kümmert. Soweit so unspektakulär, das Ganze aber sehr erfolgreich, weil eben Gary Vaynerchuk am Steuer sitzt. So wurde er dann 2015 unter anderem als eine der Top-Agenturen vom Fachmagazin Ad Age ausgezeichnet. Im Jahr 2016 hatte er dann schon 600 Mitarbeiter und einen Umsatz von 100 Millionen Dollar. Einer seiner Schlüssel, wie man da hinkommt, Patience. Wer ihm auf seinen Kanälen folgt, wird mit Patience immer wieder konfrontiert werden. Denn seine These ist, der, der die Luft am längsten anhält, gewinnt. Viel zu viele brechen vorher ab oder fangen gar nicht erst an. Denn sie sind unsicher, haben Angst, sorgen sich um ihr Umfeld, ihre Freunde, ihre Familien, ihre Arbeitskollegen. Und das wird mit dem Alter immer schlimmer. Mit dem Einkommen immer schlimmer. Mit der Stufe der Karriereleiter immer schlimmer. Mit jedem Follower immer schlimmer. Und das wiederum hat Einfluss auf den Output und ihr Personal Branding. Und Personal Branding ist das, womit ich den Blog ganz gerne abschließen möchte, weil ich glaube, dass da wahnsinnig viele von uns was mitnehmen können. Wieso? Weil Gary Vee mir zum Beispiel auch die Angst genommen hat, etwas Falsches zu veröffentlichen, indem er gesagt hat, no one cares. Das war so der Satz, der mich tatsächlich zum Umdenken gebracht hat. Denn wenn man irgendwann mit der Einstellung, no one cares, an Posts und Output rangeht, dann nimmt einem das den Druck, Dinge perfekt zu machen. Und das nimmt einem den Druck, irgendwie zu versagen oder was andere Menschen denken könnten. Das wird komplett aus der Gleichung gestrichen. Denn es ist ja tatsächlich so, dass wir uns ständig denken, wir wären unter Beobachtung und dass jeder Schritt von uns irgendwie perfekt sein muss. Und das völlig unabhängig davon, wie selbstbewusst wir sind und ob wir Restzweifel haben. Und genau darum geht es auch in seinem relativ aktuellen Podcast-Beitrag unter dem Titel Your Brand is Your Reputation. Denn da erzählt er, wie wichtig seine persönliche Marke für seinen Erfolg ist und war. Wie er gleichzeitig aber auch immer wieder damit leben musste, dass Menschen gesagt haben, nö, mit dir kann ich nicht arbeiten. Und er sagt, das ist der Preis, den man zahlt, wenn man 100% authentisch ist, wenn man 100% man selber ist und wenn man 100% das tut, was man selber für richtig hält. Und bei Gary Vee sind es dann eben raue Sprache, Schimpfwörter und so weiter. Das gehört einfach zu seiner Personality. Er hat gesagt, das macht mich aus, nur so kann ich Emotionen rüberbringen. Und wenn ich das rausstreiche aus meinem Charakter, dann bin ich nicht mehr ich und dann bin ich nicht mehr so individuell, wie ich bin. Das hat ihn sogar mal einen Multimillion-Dollar-Deal mit einer Fortune 50 Company gekostet, da eine Dame aus dem Board dieser Company wiederum LinkedIn-Beiträge von ihm gesehen hat und gesagt hat, nee, der passt irgendwie nicht zu uns, mit dem wollen wir nicht arbeiten. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, dass ihm diese Art, diese Uniqueness ganz viele Türen geöffnet hat. So hat ihn Dwayne The Rock Johnson angesprochen, ob er nicht für ihn arbeiten möchte. Mark Zuckerberg hat ihm noch vor dem Börsengang von Facebook angeboten, in Facebook zu investieren. Er sitzt im Board von unter anderem Uber und. Und er sagt, das ist nur, weil ich so bin, wie ich bin. Und weil ich meine Personal Brand um meine Kernwerte und Eigenschaften als Mensch aufgebaut habe. Und was dabei wiederum hilft, ist neben No One Cares auch Zero Voices. Er sagt, I got zero voices in my head. Keine Stimme von meiner Frau, von meiner Familie, von meinen Freunden, von meinen Businesspartnern, die mir irgendwie vorschreiben, wie ich Dinge zu tun habe, sondern ich höre nur auf mich und meinen eigenen Instinkt. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft, die Gary Vee immer wieder vermittelt und die ich auch hier in diesem Blog mitbringen wollte. Geh mit der Einstellung daran, dass sich niemand dafür interessiert, was du tust und beobachte im Gegenzug, wie Dinge funktionieren. Denn am Ende des Tages ist es doch so, dass negative Kommentare und negatives Feedback selten bis nie einen Impact auf unser Leben und auf unseren Erfolg haben. Positives Feedback, positive Reaktionen, aber ungleich mehr bringen. Denn es kann ein Post sein, den wiederum eine Person sieht, die deine Zielperson ist bei einer Company oder, die dann sagt, hey, mit dem möchte ich gerne arbeiten. Und stell dir vor, du hättest diesen Post niemals abgesetzt, dann wäre das nie passiert. Gibt's unglaublich viele Beispiele für, die bringe ich dann vielleicht mal in den nächsten Folgen. Für hier und jetzt würde ich gerne mit den Gary Vee Punchlines aufhören, die ich gerade gebracht habe. Nochmal in einer kurzen Zusammenfassung. Nummer 1, match your actions to your ambitions. Nummer 2, don't focus on where you are in 5 years, focus on what you are doing in 5 minutes. Legacy is greater than currency. When it comes down to it, nothing trumps execution. Und vielleicht der wichtigste Satz, no one cares about your shit.
Super. Habe ich fleißig Notizen gemacht. Weiß auch schon, wie ich mich an Gary Vee wenden kann, also an seinen Content, um da was dazu zu lernen. Das ist nämlich beispielsweise bei dem Thema Effizienz, was du am Anfang hattest, wo du meintest, das wäre auch eine Punchline. Er bemisst die Dinge nur in Minuten. Stunde kommt gar nicht vor in seinem Vokabular. Ne? Ich habe mich dabei dann gerade da gestern Nacht am Küchentisch sitzen sehen, wie ich bis 2:30 diese Podcast-Folge vorbereitet habe, was dann dazu führte, dass es mir heute auch, da ich auch sehr früh morgens noch einen Arzttermin hatte, mich heute den ganzen Tag sehr bescheiden gefühlt habe dadurch, weil Sleep Faster nicht ganz so geklappt hat. Man könnte die Dinge durchaus effizienter angehen, als ich das manchmal tue bei diesem Podcast. Da kann ich bestimmt noch viel von Gary Vee lernen. An einer anderen Stelle kann ich Effizienz, nämlich auch wenn es darum geht, wie man so wirtschaftet als Unternehmen, denn ich bin ja da, was Unternehmen angeht, im Internet groß geworden und da hat mich auch, also sehr viel von dem, was du von Gary Vee erzählst, ist einfach auch richtig geile, klassische Internetphilosophie, finde ich. Ja, also nicht nur, dass man da auch effizient arbeitet, arbeiten muss, weil da nicht ganz viel Kohle da ist. Aber zum Beispiel, sein Denken stammt aus einer Zeit, wo es im Internet noch darum ging, dass es da einen freien Fluss von Informationen geben soll. Ja, und natürlich denkt man da nicht so, ja, guck mal, womit verdient er sein Geld? Mit Agenturbusiness. Da könnte man ja denken, ich bin total schlau, ich habe voll Plan, aber wenn du das wissen willst, zahl halt meinen Tagessatz. Das ist mein Business. Wenn ich dir das umsonst erzähle, bin ich ja ein Idiot. Und irgendwann kam das Internet und da gab es dann so Leute wie Gary Vee oder auch wie zum Beispiel den HipHop.de-Gründer Fu, der für mich da der Mentor war, der mir und dann anderen im Team dann halt gesagt hat, nein, das ist Bullshit. So, deine Ideen haben wir viele, so interessiert niemanden. Natürlich haust du die raus, dann kommt danach halt die nächste. Und so ist es ja bei ihm auch. Ich habe seinen Networth jetzt wieder vergessen, ist ja auch egal. Aber läuft ja ganz gut bei ihm auf dem Weg zum Sportteam kaufen. Und natürlich kommen die Leute trotzdem, die sagen ja nicht, haha, dieser Idiot, ich habe seinen Podcast gehört, warum soll ich noch seine Agentur beauftragen? Natürlich, erst recht gehst du zu der Agentur. Und das ist ein sehr cooles Denken, was auch nicht verloren gehen sollte in einer Zeit, wo dieses Internet dann plötzlich nur noch von Oligopolen beherrscht wird, also von Amazon und Facebook und so weiter und diese ganze Wikipedia-mäßige Romantik nicht mehr ganz so am Start ist. Aber vielleicht kann man die ja noch googeln oder bei DuckDuckGo suchen. Wenn ich darf, würde ich übergehen zu meinem ersten Kandidaten für die heutige Castingshow.
Sehr gerne.
Okay, der stammt aus einer etwas anderen Zeit, aber wenn nicht Gary Vee, der Motivational Speaker, schlechthin ist, was er, glaube ich, in seiner Richtung, in seiner Lane im Internet absolut ist, dann ist der Motivational Speaker schlechthin Tony Robbins, den ich schon angekündigt habe. Der ist Coach und Bestseller-Autor und auch Philanthrop, macht auch wohltätige Dinge und wer ihn nicht kennt, weil er eines seiner Bücher gelesen hat oder auf einem seiner Seminare war, der kennt ihn wahrscheinlich durch die Netflix-Doku I Am Not Your Guru. Da werden sich jetzt einige wahrscheinlich denken, wow, der ist das? Ja, genau der ist das. Die Doku zeigt den wahnsinnigen Teil seines Schaffens und tatsächlich schreibt er auch etwas weniger wahnsinnige Finanzbücher. Seine Seminare, die so spektakulär sind, die werden von Menschen wie Kim Kardashian besucht. Die war mal mit Kanye West und ihren Schwestern da und es gibt generell einfach eine unendliche Liste von Leuten, die auf die ein oder andere Art von Tony Robbins beraten worden sein sollen. Allen voran Ex-Präsident Bill Clinton, den hört man sehr oft, aber auch Tennisstar Serena Williams, Latin-Pop-Rapper Pitbull, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Nelson Mandela und Trump, Donald Trump, soll auch mal auf einem Seminar vor 10.000 Gästen von seiner Angst erzählt haben, als es bei seinen Casinos in Las Vegas gerade richtig schlecht lief. Ich weiß nicht, was davon nur ein Mythos ist und was alles stimmte. Sehr vieles davon wird sehr oft erzählt, vor allem von Tony Robbins selbst.
Gibt es eigentlich irgendeine Anekdote, in der Bill Clinton nicht vorkommt?
Generell, meinst du nicht nur auf Tony Robbins bezogen?
Bill Clinton ist so omnipräsent wie gefühlt niemand, oder? Ich habe vor 3 Wochen noch die Epstein-Doku auf Netflix gesehen. Angeblich war Bill Clinton auch auf der Insel von Epstein und so weiter und so fort. Also egal in welchem Kontext, Bill Clinton ist einfach immer mit dabei. Mittlerweile auch irgendwie ein bisschen in einem Zwielicht, finde ich persönlich. Also ich finde, er ist nicht mehr so der brave Daddy, den man irgendwie vermutet hat damals, aber... Ja, spannend. Also er hat sich auch von Tony Robbins beraten lassen.
Absolut. Und gleich kommt auch noch ein Zitat von ihm. Vielleicht ist das ja eine frühe Form von Meme-Baiting, was er da macht. Das ist ja so eine Technik, die manche Streetwear-Marken machen, wie Vetements zum Beispiel. Also du machst irgendwelche Klamotten, die so abgefahren sind, wie beispielsweise super teure DHL-Arbeits-T-Shirts, dass garantiert das ganze Internet verrückt werden wird, wenn du das rausbringst und dann bist du Teil von allen Geschichten. Irgendwie muss es auch mit anderen Techniken der Herr Clinton geschafft haben, dass er sich in jede zweite Learnings-Folge reinschleicht, wa? Ich werde mal darauf achten. Sportsteams hat er auch gemacht, aber ich breche die Liste hier mal ab. Eins wollte ich noch sagen, er hat sogar mal die US Army wohl beraten und hat den Soldaten dabei gebracht, wie man besser schießen kann, obwohl er selbst keine Ahnung von Schießen hat, weil es nämlich oft eher um Dinge wie Mindstate geht. Und mit diesem ganzen Gedöns hat er sich einen Net Worth von 500 Millionen US-Dollar erarbeitet, 500 Millionen angeblich. Also nicht schlecht, so. Was macht er denn so? Genauso wie der Herr Kiyosaki aus deiner grandiosen letzten Learnings-Folge begann Tony Robbins seine Karriere als Verkäufer. Mit 17 hat er Seminare vom Motivation Speaker Jim Rohn verkauft. Später hat er hat auch eine Menge Seminare dann mal selber belegt und hat zum Beispiel NLP gelernt vom NLP-Miterfinder John Grinder. NLP, neurolinguistisches Programming, eine umstrittene und nicht ganz wissenschaftliche Technik, Menschen mit kommunikativen Methoden zu beeinflussen. Und Grinder wurde ein Mentor von Tony Robbins. Schließlich ist er dann mit Seminaren und Selbsthilfebüchern reich und berühmt geworden. Gucken wir mal so ein bisschen, was er in diesen Büchern und Seminaren predigt. Und damit können wir auch gleich auf Bill Clinton kommen. Aber eins sage ich vorher noch, bevor wir zu Bill Clinton kommen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da müssen wir eigentlich auch noch mal mindestens mal eine Quick-Wins-Folge von Learnings drüber machen. Es gibt so zwei Bücher, wo ich das Gefühl habe, die sind ein bisschen das Blueprint für die heutige Motivationsindustrie und die ich auch gefunden habe bei Tony Robbins, wo er mal sagt, das hat ihn beeinflusst. Das eine ist von James Allen, As a Man Thinketh. Spricht man das so aus? Thinketh?
Wir packen es auf Learnings. Klingt komisch.
Klingt komisch, ist aber so. Und James Allen hat gesagt, alles, was wir im Leben erreichen, beginnt mit unseren Gedanken. Und das findet sich auch ganz viel bei Tony Robbins. Das andere Buch ist Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Da geht es wieder um das Denken. Ja? Und das ist so ein bisschen das Blueprint, meiner Meinung nach. Bill Clinton, jetzt komme ich auf ihn, der hat gesagt, Tony Robbins unterrichtet die wichtigste Lektion, die Menschen lernen können. Nämlich, dass man immer eine Wahl hat. Dass man immer etwas ändern kann, egal in welcher Situation. Und darum geht es bei Tony Robbins die ganze Zeit. Sei kein Opfer, komm raus aus dieser Haltung. Was passiert, ist immer ein Resultat deiner Einstellung und deines Umgangs mit dir selbst. Wenn du dein Leben ändern willst, fang damit an, deine Einstellung zu ändern. Mit kleinen Änderungen daran, wie du auf Situationen und deine Emotionen reagierst, kannst du alles erreichen. Ich gebe mal ein paar konkrete Tipps aus seinem Bücher Awaken the Giant Within und Unlimited Power, die zwei, glaube ich, Klassiker von Tony Robbins. Nummer 1, du kannst deine Denkvorgänge und deinen Umgang mit Emotionen kontrollieren. Achte darauf, was deine innere Stimme dir sagt. Wenn sie dir sagt, du kannst es nicht, bring sie dazu, dir stattdessen zu sagen, was du kannst. Und achte auch darauf, in welchem Ton deine innere Stimme mit dir spricht. Von der inneren Stimme haben wir gerade ja bei Gary Vee auch schon so ein bisschen gehört, ja, beziehungsweise schon von Stimmen von anderen Leuten. Das kann ich so nicht machen. Der Philipp wird bestimmt sagen, das ist richtiger Müll. Das muss ich ausblenden, ja, stattdessen authentisch sein. Und das fand ich dabei auch witzig. Man hat ja immer so Momente, wo man sowas, ne, wo man sich selbst, wo die innere Stimme einem irgendwo was sagt. Und er sagt halt, achte dann darauf, mach dir das klar und sag deiner inneren Stimme nein. Du sagst mir jetzt was anderes. Ja, kann ja auch sein, dass das stimmt. Das ist nicht deine größte Stärke, aber du kannst andere Sachen. Sag dir lieber das, weil du hättest ja auch keinen Bock auf einen Partner, der dir jeden Morgen im Bett sagt, du siehst heute wieder richtig scheiße aus und ich wette, der Tag wird heute genauso schlecht wie gestern. Und wenn deine innere Stimme so mit dir redet die ganze Zeit, kein Wunder, dass es nicht weitergeht und du zumindest die ganze Zeit schlechte Laune hast. So, also da können wir dran arbeiten, fand ich erstmal sehr, sehr plausibel. Zweitens, achte auf Signale deines Körpers und kontrolliere, welche Signale du dir selbst gibst. Kleinigkeit, aber vielleicht effektiv. Also, wenn du müde wirst, wie ich zum Beispiel, weil ich gestern so lange Learnings vorbereitet habe, dann werden ja deine Muskeln schwach, der Kiefer hängt runter, die Schultern hängen runter, der Rücken wird krumm, du fängst an zu sabbern. Okay, so schlimm ist noch nicht bei mir, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also drück den Rücken durch, streck die Brust raus, lächel und du fühlst dich direkt wacher und glücklicher. Das soll ja auch so funktionieren. Ja, wenn du glücklich bist, dann lächelst du. Andersrum, wenn du lächelst, meint dein Körper, oh, wir müssen wohl glücklich sein. Wir lächeln ja die ganze Zeit. Das heißt, scheinbar funktioniert es auch in diese Richtung und dann kannst du das ein bisschen steuern. Dementsprechend, wenn die Gedanken düster werden, heb den Kopf hoch und atme mal tief durch. Finde ich sehr, sehr simpel erstmal, aber schön. Kann ja tatsächlich funktionieren und kann man mal drauf achten. Nummer 3, deine Entscheidungen prägen dein Schicksal, nicht die äußeren Umstände. Das ist ganz viel, was man von Motivational Speakern hört. Und Tony Robbins sagt dazu, formuliere Entscheidungen für dich selbst klar. Du willst nicht abnehmen, sondern du wirst abnehmen. Punkt. Bestimmt. Ja? Wenn dein Plan voller Vielleicht und Konjunktiven steckt, schwankt dein Gehirn andauernd zwischen, ich will das machen und ich will das irgendwie dann doch nicht machen. Das ist ein bisschen so ähnlich, wie wenn vor der großen Schlacht der General den Schlachtplan erklärt und dabei unsicher auf den Boden guckt und die Schultern hängen lässt. Dem General folgst du nicht in die große Schlacht. Und genauso ist es in dir selbst auch. Dein Bewusstsein muss deinem Unterbewusstsein selbstsicher und entschlossen vorangehen. Klare Ansagen, wir schaffen das, wir machen das, kein Vielleicht. Cool. Vierter und letzter Punkt, den ich von Ihnen nochmal rausgezogen habe aus den zwei Büchern. Unser Unterbewusstsein will Angenehmes erreichen und Unangenehmes umgehen. Programmiere dich darauf, das, was du anstrebst, mit Angenehmem zu verbinden und das, was du lassen willst, mit Unangenehmem. Also, wenn du abnehmen willst, denkst du bei Schokolade an Fett sein und bei Sport an deinen Waschbrettbauch. Nicht bei Schokolade an voll lecker, hätte ich Bock drauf und bei Sport an, ich würde das voll lieber chillen und Netflix gucken. Ja. Und gibt es zum Beispiel, ich habe das Buch nie ganz gelesen, aber es wurde mir mal öfter empfohlen, als ich damals noch geraucht habe, das Buch Endlich Nichtraucher, wo es auch darum geht, halt nicht mit Willen aufhören zu wollen mit dem Rauchen und sich immer zu denken, boah, ich würde das auch so gerne rauchen, aber nein, ich schaffe das, ich mache das nicht. Todesanstrengend. Stattdessen musst du dir selber klar machen, dass Rauchen richtiger Schrott ist. Total unnötig, nichts ist gut daran. Nein, du willst das absolut nicht. Die Leute, die vor den Büros stehen und rauchen, da denkst du dir nicht, boah, da würde ich jetzt auch gerne stehen, wäre schon geil, so eine Zigarette. Du denkst dir, richtige Opfer. Gut, dass ich das jetzt nicht machen muss. Ich fahre auf meinem Rennrad nach Hause und freue mich des Lebens. Stink auch nicht so, voll besser. Und da musst du dich ein Stück weit selber therapieren und dir diese Sachen halt eben klar machen. Ja, deshalb habe ich auch vorhin das erzählt, dass dein Mentor aus dem neurolinguistischen Programming kam. Das geht dann vielleicht noch ein bisschen weiter, aber man merkt diesen Selbstprogrammierungsansatz dabei. Bei Motivationsgurus geht es ja selten nur um Pep-Talk. Hier geht es halt um den Mindstate, und in seinen Finanzbüchern kuratiert Tony Robbins dann halt eben Finanzwissen von Experten und verbindet das mit so einem Pep-Talk. Das ist das, was ich am Anfang meinte. So eine Mischung finde ich immer ganz cool. Und dann hat Tony Robbins aber dazu auch noch diese mehrtägigen Großveranstaltungen, die man aus der Netflix-Doku kennt. Die treiben den Pep-Talk dann auf die Spitze. Das wirkt dann so ein bisschen, ich war natürlich noch bei keinem dabei, habe jetzt aber sehr viele Artikel darüber gelesen, das wirkt dann wie eine mehrtägige Gehirnwäsche. Da bist du 4 Tage à 12 Stunden zum Teil und sollst am Ende ein völlig neu programmierter Mensch sein. Ja, also das kurze Bootcamp. Und bei diesen Bootcamps versetzt er Menschen in Ekstase. Da gibt es ganz viel Musik, da wird rumgehüpft, man massiert den Sitznachbar, den man nicht kennt, unbekannterweise, und so, man massiert sich so gegenseitig. Es gibt da sogar das berühmte Überkohlelaufen, das macht er seit sehr, sehr vielen Jahren, das komplette Programm. Und dazu kommt dann Tony Robbins selbst, der einfach als Mensch schon eine Erscheinung ist und ein grandioser Redner. Und mit all diesen Tools versetzt er die Leute 4 Tage lang in Ekstase. Und wenn er einzelnen Leuten aus dem Publikum kurz zuhört, was sie für Geschichten und für Probleme haben, und sie dann in Echtzeit analysiert und mit harten Ansagen therapiert, finde ich das auch in der Doku richtig krass und auch ein bisschen spooky. Da wundert einen das dann mit NLP nicht und auch, dass er sich mal mit Hypnose beschäftigt hat. Und ein bisschen hat es dann aber auch leider was, gerade bei dem Analyseteil von einem Wahrsager auf dem Jahrmarkt, ja, oder von so Horoskopen oder so, die dann irgendwie immer auch ganz gut zutreffen. Und diese psychologische Wunderheilung macht einen zumindest auch stutzig, muss ich dazu sagen. Ich denke mal, meistens dauert es halt und ist anstrengend, sich zu ändern, und hier wird das dann kurz und intensiv angeboten. Das ist so das Waschbrettbauch-in-3-Wochen-Programm oder halt in 4 Tagen. Ob das dann wirklich hilft, kommt drauf an, wie du danach weitermachst. Vielleicht hilft dir ja dieser emotionale Startschuss. Da spricht erstmal nichts dagegen. Im schlimmsten Fall wirst du vielleicht, und das hatte ich ja auch dem Kollegen geantwortet, der uns schon mal gefragt hatte vor ein paar Folgen, was wir von ich komme nicht mehr auf den Namen, wie der hieß, nachdem er konkret gefragt hat. Aber
Dan Locke. So,
Dan Locke, genau, was wir von Motivational Speakern halten. Man muss vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man nicht süchtig danach wird. In so einem Artikel in der Zeit hatte ein Redakteur, der das da mal ausprobiert hat, bei Tony Robbins dann zum Beispiel einen Sitznachbarn, der konnte sein Haus und seine 2 Autos kaum bezahlen, aber hat ihm dann stolz erzählt, dass er jedes Jahr zu Tony Robbins Events kommt. Und die kosten ab 1000 Euro aufwärts, wenn du nicht einen Sonderpreis bekommst. Ja. Da denkt man sich dann halt schon, okay, irgendwie scheint das hier dann auch nicht ganz so zu laufen, wie es soll. Und also diese Macht, die er bei diesen Events hat, die wirkt ein bisschen beängstigend. Und tatsächlich gibt es auch Vorwürfe, die in grobem Zusammenhang damit stehen, gegen ihn, wo ich natürlich nicht weiß, ob sie stimmen oder nicht. Aber auch das wollte ich euch mitgeben. Bei BuzzFeed gibt es 2 längere Artikel zu einer größeren Recherche von BuzzFeed über ihn, wo es um Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens geht. Das sind so Sachen wie, mal soll er nackt durchs Hotelzimmer gerannt sein, während seine Assistentin da war, um irgendwelche Notizen zu machen. Mal soll ein Bodyguard versucht haben, Eventbesucherinnen dazu zu nötigen, auf Tonys Zimmer zu gehen, also indem sie halt nachdrücklich auf die eingeredet haben. Bottom line ist auf jeden Fall, dass er, wie er, glaube ich, auch selber bei dem Playboy erzählt hat, sexuell zumindest gut rumgekommen ist. Das ist ja auch sein gutes Recht, aber dabei mutmaßlich beeinflusst von der gottgleichen Stellung, die er bei seinen Events hat, und seiner Lehre, dass man alles kriegen kann, was man will, dass er halt ungern ein Nein akzeptiert hätte und dabei öfter über Grenzen hinausgegangen sei. Es ist jetzt nicht solche Sachen wie Vergewaltigungsvorwürfe, aber die gravierendste Geschichte ist eine, die schon ein bisschen länger her ist, aus einem Sommercamp. Da war er 25 und soll eine damals noch minderjährige, also unter 21-jährige Teilnehmerin erst versucht haben, mit NLP-Techniken rundzukriegen und danach festgehalten und gegen ihren Willen geküsst haben. Und insgesamt lesen sich diese Artikel nicht besonders cool. Ich sage euch das deshalb, damit ihr alle Informationen habt und selbst entscheiden könnt, ob ihr jetzt ein Fan werdet oder ihr ihn canceln wollt. Und ich sage es auch deshalb, weil Vorwürfe ein zentrales Problem unseres Themas illustrieren. Also diese Vorwürfe. Das Wort Guru kommt ja nicht umsonst aus der Welt der Religion. Und neben der Frage, ob Motivation substanzloser Hokuspokus oder super wichtig für uns alle ist, muss man sich ja auch immer fragen, wie viel Macht man Menschen über einen geben will. Man sollte sich, denke ich, von Ratgeberbüchern, Coaches oder Seminaren nicht abhängig machen. Ob es jetzt stimmt, dass Tony Robbins auf die Art seine Macht missbraucht hat oder nicht, wie er selber sagt, er geht auch gerichtlich gegen diese Vorwürfe vor. Und das alles ist noch pending, wie der Amerikaner sagt, also noch nicht entschieden. Dementsprechend wäre dann nochmal ein weiteres Learning zu Tony Robbins von mir. Lerne, wie du dir selber einen Pep-Talk gibst. Werd nicht süchtig nach dem Pep-Talk anderer. So viel dazu.
Super. Gerade der letzte Teil, ne? Dass man anderen Menschen nicht so viel Macht über sich selber geben sollte und auch Motivationsgurus eher als Quell der Inspiration und eigene Energie sieht, halte ich für genau richtig. So sehe ich das auch. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen, wie jemand jedes Jahr zu Tony Robbins geht und zigtausend Dollar für dieses Ticket bezahlt. Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, zumal unterjährig, also zwischen diesen Events, ja offensichtlich nicht so viel fruchtet von dem, was er mitbekommen hat, weil sonst könnte er sein Haus und die zwei Autos bezahlen. Also ja. Das hat dann schon was eher so von Unterhaltungscharakter, als würde derjenige auf ein Konzert der Rolling Stones gehen oder mal ins Kino oder mal auf ein Festival.
Ja, oder man hält sich daran fest. Ne, das kann ja auch so sein. Manche Leute sind immer sofort sicher, wo es lang geht und andere Leute suchen irgendwie nach Orientierung und nach Halt und fragen dann vielleicht auch Freunde 15 Mal und nochmal und machen das Thema nochmal auf. Das kann mir manchmal auch so gehen. Sag Bescheid, wenn ich dich damit mal nerve. Und da kann ich mir vorstellen, mit genau solchen Charakterzügen, dass man dann da auch dabei endet, dass man sich denkt, ey, ich fühle mich mal so stark, nachdem ich bei Tony Robbins war, weil der ist krass, der ist gut, auf jeden Fall. Das merkt man auch, wenn man nicht auf den Events war. Und dann verfliegt das dann halt so mit der Zeit. Aber genau das müsste ja dieser Sitznachbar des Zeitredakteurs doch irgendwann auch mal gesagt bekommen und sich klar machen, du rennst hier seit 5 Jahren hin, immer wieder. Auch Tony Robbins würde dir sagen, du brauchst nicht noch ein Seminar. Das war überhaupt nicht meine Message. Darum ging es nicht. Es ging darum, aktiv zu werden und nicht sich andauernd wieder neu nur motivieren lassen zu wollen. Ja, das alleine reicht halt nicht.
Finde ich auch witzig, wie sich die Motivationsgurus, und daneben sich Gary Vee und Tony Robbins nichts, auch immer über ihr eigenes Publikum irgendwie lustig machen. Also Gary Vee hat zum Beispiel in dem Kontext, in dem es um die Idee, ne, Ideas are Commodity, gesagt, ihr setzt doch eh nichts von dem um, was ich euch hier mitgebe. Also ich habe gar keine Sorge, all mein Wissen preiszugeben. Ihr setzt eh nichts davon um. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder und es ist nichts passiert. Ihr müsst begreifen, dass ihr die Sachen selber in der Hand habt und hört auf, Bücher zu lesen. Finde ich auch eine ganz schöne Metapher von ihm irgendwie. Nicht, dass Bücher schlecht sind, um Gottes Willen. Alle sollen lesen, wir beide lesen. Lesen ist gut. Aber man sollte nicht glauben, dass das Buchlesen alleine irgendetwas verändert. Und ich glaube, das tun viele. Die kaufen sich massenhaft Business-Literatur und Personal-Branding-Literatur und Selbsthilfe-Literatur. Aber es ändert sich nichts. So, und ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir von Motivationsgurus mitnehmen müssen, dass wir es selber in der Hand haben. Und das hat Gary Vee gesagt, nothing trumps execution. Das hat Tony Robbins gesagt und das sagt im Übrigen auch meine nächste Protagonistin, die ich heute mitgebracht habe, und zwar die weltbekannte Mel Robbins. Ich sehe an deinem Gesichtsausdruck, dass du bei weltbekannt etwas komisch geguckt hast. Tatsächlich ist Mel Robbins eine amerikanische Bestseller-Autorin, die sich sehr viel mit dem Thema Selbstmotivation befasst, denn sie hat da eine ganz eigene Geschichte und spricht immer wieder aus eigener Erfahrung in diesem Kontext, denn vor nicht allzu langer Zeit, tatsächlich noch vor wenigen Jahren, lief ihr Leben alles andere als rund. Mit 41 war sie arbeitslos, das Geschäft des Mannes lief nicht, die Ehe stand vor dem Aus und sie konnte sich zu nichts aufraffen. Statt die Dinge anzugehen und zum Positiven zu verändern, kam sie morgens nicht aus dem Bett, verbrachte den größten Teil des Tages damit, sich im Kreis zu drehen und ertrank ihre Sorgen abends dann tatsächlich auch noch in Whisky. Ihr größtes Problem, ihr fehlte der Antrieb und die Motivation und der Impuls zu handeln. Sie wartete sehnsüchtig darauf, dass der Knoten von alleine platzt und sie aktiv wird. Aber nichts passierte. Und dann so sehr amerikanisch das auch anmutet und so kitschig dieser Mythos zu sein scheint von ihr, sah sie eines Abends den Raketenstart einer NASA-Rakete im TV und fragte sich, was wäre, wenn ich jeden Morgen genauso wie diese Rakete starten würde? Ich zähle runter und starte durch. Ich muss tatsächlich auch lachen, während ich das erzähle, weil ich diese NASA-Raketennummer natürlich für völlig frei erfunden halte. Aber die Idee dahinter ist gut und auch tatsächlich wissenschaftlich belegt. Denn um Dinge anzugehen, die neu, unbequem, schwierig und riskant sind, braucht man das, was Wissenschaftler die Activation Energy nennen, also die Energie, überhaupt erstmal in Gang zu kommen. Der Raketenstart ist also nur ein Sinnbild für diese Aktivierungsenergie, die man sich selber geben muss. Dazu sagt Mel Robbins: Wir alle glauben an die verrückte Idee, dass Motivation uns irgendwann wie ein Schlag trifft und uns zu Höchstleistungen antreibt, aber das wird nicht passieren. Wird der Tag kommen, an dem du aufwachst und aus dem Nichts 200 Liegestütze machst? Nein. Wird der Tag kommen, an dem du ohne Grund gesünder kochst? Nein. Dir eine neue Sprache beibringst? Nein. Dich selbstständig machst? Nein. Du wirst dich nie danach fühlen, in Anführungsstrichen, Herausforderungen anzugehen, vor denen du dich jahrelang erfolgreich gedrückt hast. Macht auch gar keinen Sinn. Wieso sollte das passieren? Also warte doch nicht auf ein Wunder. Nimm es selber in die Hand. Und ein Weg ist, dass wir unsere großen Ziele auf viele kleine Etappen und Einzelaufgaben herunterbrechen und uns die dafür notwendige Energie selber geben. Und das mit der 5-Sekunden-Regel. Dazu sagt sie: Your life is defined by the gap between what happens to you and your reaction to it. The 5-second rule closes the gap between thinking about what needs to be done and actually doing it. 2017 veröffentlichte sie das dazugehörige Buch, die 5-Sekunden-Regel. Es wurde natürlich, wie alle Bücher, die wir besprechen, noch in diesem Jahr das meistgehörte Sachbuch auf Audible und das 6. meistgelesene Buch auf Amazon. Doch worum geht's und wie funktioniert die Regel? Wenn Sie den Impuls haben, etwas zu tun, machen Sie es innerhalb von 5 Sekunden oder Ihr Gehirn wird sich dem entgegenstellen. Das ist ihre Botschaft. Laut Robbins hat Prokrastination, auch ein schwieriges Wort, nichts mit Faulheit oder Unfähigkeit zu tun, sondern vor allem mit der Macht schlechter Gewohnheiten. Denn die meisten von uns leben in einem Autopilotmodus. 40% des Tages, das haben Untersuchungen gezeigt, verbringen wir Menschen auf Autopilot und tun das, was wir immer tun, nämlich das, was sicher und einfach ist. Laut Robbins aktiviert der 5-Sekunden-Countdown den sogenannten präfrontalen Kortex, also die Gehirnregion, die für das bewusste Entscheiden zuständig ist. Damit schafft man dann die Voraussetzung für die bewusste Entscheidung, aus der eigenen Komfortzone auszubrechen. Dabei laufen diese Entscheidungen immer wieder nach dem gleichen Muster ab und bilden mit jeder Wiederholung neue Muster im Kopf, die die persönlichen Gewohnheiten nachhaltig verändern. Man könnte so sagen, wir überschreiben unsere Gewohnheiten. Wahnsinnig spannend. Dieser Vorgang wird in der Wissenschaft im Übrigen Metakognition genannt, also die Auseinandersetzung mit den eigenen kognitiven Prozessen, wie zum Beispiel Gedanken, Meinungen und Einstellungen. Anschaulich könnte man auch sagen, es ist das Denken über das eigene Denken, beziehungsweise das Wissen über das eigene Wissen. Denn wenn man weiß, was und warum etwas zu tun ist, geht es nur noch um die Lücke zur Tat. Ja, denn häufig ist es ja tatsächlich so, wir wissen, wir müssten das tun und wir wissen auch, wie wir das tun. Denn fehlendes Wissen ist ja keine Ausrede mehr. Man kann zu allem ein Buch, einen Blog, ein Video, eine Webseite, einen Podcast finden und sich durchlesen, wie man Dinge wie eine Startup-Gründung vorantreibt, wie man sich gesünder ernährt und. Also es fehlt nicht an Wissen. Und es fehlt uns häufig auch nicht an Intuition. Wir wissen ja aus dem Bauch raus, wir müssen was verändern. Ich müsste jetzt mal anfangen zu joggen. Ich müsste jetzt mal anfangen, mich gesünder zu ernähren und so weiter und so fort. Aber wir tun es nicht. Und darum geht's auch bei Mel Robbins. Genauso wie Gary Vee, der sagte, nothing trumps execution. Und der Ablauf, den sie beschreibt, sieht in etwa wie folgt aus. Am Anfang steht immer der Gedanke, einem fällt etwas ein, was man noch erledigen muss. Ich muss endlich den einen Kunden zurückrufen, der sich beschwert hat. Oder Wir müssen endlich einen TikTok-Kanal für Learnings machen, um von der organischen Reichweite des Kanals zu profitieren. Das Problem, Schritt 2, man hat keine Lust drauf oder möchte sich einfach nicht bei TikTok vor die Kamera stellen. Dann kommt Punkt 3, der Countdown. Statt lange darüber nachzudenken, ob man die Aufgabe angehen soll oder nicht, zählt man den 5-Sekunden-Countdown herunter. 5, 4, 3, 2, 1. Und dann kommt die Aktion. Man packt die Aufgabe an, indem man sofort zum Hörer greift oder sich vor die Kamera stellt. Und dann passiert automatisch Schritt 5. Es entsteht mit jedem Mal eine neue Gewohnheit. Man wiederholt den 5-Sekunden-Countdown immer dann, wenn man etwas aufschieben will. Mit der Zeit ändern sich so die eigenen Gewohnheiten. Also Learning aus diesem Blog für mich ganz klar. Man wiederholt den 5-Sekunden-Countdown immer dann, wenn man etwas aufschieben will. Überlass Motivation nicht dem Zufall. Wende die 5-Sekunden-Regel an, um dir selber die Energie für Handlungen zu geben.
Cool. Endlich mal jemand mit Substanz hier, wo du nochmal ein paar wissenschaftliche Sachen einbauen konntest. Und was ansonsten eine Gemeinsamkeit auch ist zu den anderen, die wir gehört haben, ist zum einen, dass ab und an auch mal wirklich konkrete Techniken gegeben werden. Das war ja bei Tony Robbins genauso wie jetzt gerade bei Mel Robbins mit dieser Countdown-Technik halt eben, ne? Wie man das dann eigentlich auch wirklich schaffen kann, weil Problem erkennen reicht ja eben noch nicht. Ist ja die Frage, wie kriegen wir das jetzt hin? Und ich musste dabei noch daran denken, wir hatten ja gerade auch erst eine Folge über Philosophen. Und da musste ich jetzt gerade nochmal an das Thema Philosophie denken. Ich habe mal ein Buch gelesen, ein deutsches Buch von Albert Kitzler, das heißt Denken heilt. Ich glaube, ich habe so halb gelesen, angelesen. Und da ging es auch so ein bisschen darum, dass man auch Philosophie für sowas halt eben nutzen kann. Man soll darüber nachdenken, wie man halt eben denkt. Und da werden dann ganz konkret, das ist ein bisschen so ähnlich wie so ein medizinischer Ratgeber. Ja, wenn du, ich weiß nicht genau, was drin vorkam, ja, aber wenn du dich irgendwie vielleicht ein bisschen depressiv fühlst oder antriebslos oder sonst was, dann ist das die Medizin, die er dir verschreibt und der Philosoph, den er dir ans Herz lädt und die Erkenntnisse, die da kurz mal runtergebrochen werden, fand ich da auch ganz interessant. Und darum geht es ja auch bei allen Motivational Speakern, die wir jetzt bisher so hatten. Also zum einen halt diese Metaebene, von der du gerade gesprochen hast, komme nicht mehr ganz auf das schlaue Wort, und das halt zu hinterfragen, drüber nachzudenken, wie du eigentlich denkst, dich selber dabei zu beobachten, deiner inneren Stimme mal ein paar Ansagen zu machen, dass sie dich doch bitte mal positiver begrüßen soll morgens, und ja, neben dem dann halt eben auch konkrete Techniken. Und da kann man ja dann, kann ja jeder selber gucken, ob dann jetzt die Rakete die Technik ist, die bei dir funktioniert, oder irgendwas mit Atmen bei Tony Robbins. Da kann man ja mal 2, 3 Sachen ausprobieren, dann wird man schon was finden, wo es passt.
Ich mag, dass es so simpel ist, dass man einfach immer, wenn man das Gefühl hat, man müsste etwas tun und schon ahnt, da könnte wieder irgendwie ein Gedanke kommen, der verhindert, dass ich das tue, dass man dann einfach ganz stumpf anfängt, für sich im Kopf zu zählen. 5, 4, 3, 2, 1, und es dann umsetzt. Weil dieses Zählen, dieses bewusste Zählen aktiviert ja diesen präfrontalen Kortex, das wiederum verhindert, dass sich Gedanken im Kopf breit machen, die dir sagen, du sollst es nicht tun, weil die Theorie ist ja, alles, was du in 5 Sekunden nicht umsetzt, wirst du auch nicht tun. Zumindest nicht im Kontext der Dinge, die du eh schon lange aufschiebst und als nicht irgendwie leicht empfindest. Und ja, das mag ich. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Morgen früh Wecker, 6.30 Uhr. 5, 4, 3, 2, 1, und dann werde ich hier wie eine Rakete aus dem Schlafzimmer schießen und in den Tag starten.
Noch eine Gemeinsamkeit von mehreren Motivational Speakern fiel mir gerade bei Mel Robbins auf, nämlich kein Guru ohne Rags to Riches Story. Die habe ich mir gerade bei Tony Robbins noch gespart. Da gibt es aber auch viele negative Sachen, die er in seiner Kindheit erlebt hat. Eine Zeit, wo er auch mal obdachlos war und so weiter. Also diese Rags to Riches Story gibt es bei vielen, und einer, der eine besonders inspirierende hat, ist Chris Gardner. Den kennen viele von euch aus dem Film Pursuit of Happiness, der seine Lebensgeschichte erzählt und in dem Gardner von niemand Geringerem als Will Smith gespielt wird. Film mal gesehen?
Leider nein.
Okay, dann musst du es mal nachholen. Ich werde dir jetzt aber auch schon einen Teil davon erzählen und noch ein paar Sachen, die in seiner Biografie, in Chris Gardners Biografie, ein bisschen anders sind als im Film oder da auch gar nicht vorkommen. Chris Gardner hat später auf jeden Fall eine Investmentfirma erfolgreich verkauft, eine zweite Karriere als Motivational Speaker begonnen, und deshalb qualifiziert er sich auch für diese Learnings-Folge. 2006 wurde seine später verfilmte Biografie veröffentlicht und 2009 sein Buch Start Where You Are, Life Lessons in Getting From Where You Are to Where You Want to Be. Und darum geht es ja vielen hier, die sich selbst optimieren wollen, wie uns beiden. Das große Thema von Chris Gardner ist, wie man Teufelskreise durchbricht. Teufelskreise, wie zum Beispiel das Eltern oft an ihre Kinder weitergeben, was ihnen selbst Negatives passiert ist. Ja, du wurdest oft angeschrien und dann schreist du irgendwann auch deine Kinder an, obwohl du genau das eigentlich nicht tun wolltest, solche Geschichten. Und um das ein bisschen zu illustrieren, fangen wir mal mit seiner Biografie an, die dann halt eben auch zu diesem Film mit Will Smith geführt hat. Chris Gardner und seine Schwester sind beide bei Affären, die seine Mutter hatte, mit verheirateten Männern gezeugt worden und beide Männer haben keine Verantwortung für diese Kinder übernommen und dadurch war die Mutter alleinerziehend, bis sie sich irgendwann in einen gewissen Freddy Triplett verliebt hat. Groß, muskulär, wenig Schulbildung, Alkoholiker und gewalttätig. Dementsprechend war die Kindheit anstrengend. Dieser Mann hat, sehr untertrieben gesagt, anstrengend. Der Mann hat seine Kinder und oder die Kinder und seine Frau geschlagen. Er hat sie sogar mit einem Schrotgewehr mehrmals bedroht. Und irgendwann hat die Mutter gemerkt, ich muss mich trennen. Und um das machen zu können, hat sie angefangen, in zwei Jobs zu arbeiten, während sie eigentlich noch Sozialhilfe bezog. Das hat Freddy Triplett rausgefunden, auch diese Trennungspläne scheinbar, und hat seine Frau wegen Sozialbetrug gemeldet. Und die musste tatsächlich dafür 3 Jahre lang ins Gefängnis. Da ist der Chris Gardner dann erstmal ohne seine Mutter 3 Jahre lang weiter groß geworden. Als sie wieder rausgekommen ist, haben sich die beiden aber sogar vertragen, aber natürlich ging die Gewalt weiter. Es eskalierte weiter. Irgendwann entschloss sich Chris Gardners Mutter, dass sie ihren Lebensgefährten umbringen möchte und hat tatsächlich das Haus angezündet. Freddy Triplett hat aber überlebt und die Mutter ging zum zweiten Mal ins Gefängnis wegen Brandstiftung. Chris Gardner ist daraufhin bei Verwandten aufgewachsen, wo er scheinbar bei verschiedenen immer wechselnd, wurde scheinbar auch nicht so richtig betreut, spielte oft alleine draußen auf der Straße und erzählt in seiner Biografie sogar, dass er als Kind einmal auch, was dadurch erklärt wird, dass man sich halt auch nicht genug um ihn gekümmert hat und er dann ein bisschen schutzlos war, dass er sogar mal vergewaltigt wurde durch diese Situation. Also wirklich eine absolute Höllenkindheit, die da bereit in dem Buch erklärt wird. Und er hat 2 positive Dinge aber aus dieser Höllenkindheit mitgenommen. 2 Sachen, die seine Mutter ihm gesagt hat. Das eine ist, dass sie ihm wohl mal gesagt hat, dass alles Wissen dieser Welt in der Bibliothek zu finden sei. Dabei hat sie auch auf ein ganz konkretes Haus gezeigt und das hat ihn als Kind total fasziniert, dass er sich dachte, wow, in diesem Haus ist alles Wissen der Welt. Und das hat dazu geführt, dass er sehr viel gelesen hat, dass ihn sehr viel interessiert hat und dass er irgendwie dieses Wissen sich aneignen wollte und dadurch ein guter Schüler geworden ist und ein leidenschaftlicher Leser. Und das zweite Ereignis, was er erzählt, war eine kleine Anekdote, wo er so ein Nachwuchs-Basketballspiel geguckt hat und irgendwann so vor sich hingeredet hat und gesagt hat, die Jungs können alle eines Tages mal Millionär werden. Und seine Mutter guckte ihn so an und meinte, du kannst eines Tages Millionär werden. Und erst da ist ihm so klar geworden, dass das nicht vom Schicksal per se ausgeschlossen ist, dass er auch mal was Großes erreichen konnte. Und gerade dieses Ziel Millionär werden, was ja auch total vage für Kinder ist und vielleicht für uns immer noch, was soll das eigentlich bedeuten? Warum willst du eigentlich Millionär werden? Aber das wurde sein großes Ziel. Ich möchte auf jeden Fall auch Millionär werden. Ich werde sowas schaffen. Nach der Schule hat er dann Medizin studiert, aber irgendwann abgebrochen, weil ihm der Weg zum Reichtum mit diesem Medizinstudium unendlich lang erschien. Dann kommen wir zum Thema Teufelskreise. Er war da auch schon verheiratet. Frau fand das nicht ganz so toll, dass er das abgebrochen hat. Sie hat auch, weiß gar nicht, ob sie auch im Bereich Medizin war. Auf jeden Fall hat er eine Affäre begonnen. Da sind wir wieder bei den Affären mit einer Studentin. Und die wurde natürlich auch direkt schwanger. Aber er hat einen Teufelskreis durchbrochen, denn er hat es anders gemacht als sein leiblicher Vater. Er ist nicht abgehauen. Er ist mit der Mutter des Kindes zusammengezogen. Die waren ein Paar und haben auch geheiratet. Ein paar Jahre später, Chris handelt mit medizinischem Equipment. Wie alle Motivational Speaker war er ein guter Verkäufer. Und eines Tages sieht er auf einem Krankenhausparkplatz einen Mann in einem roten Ferrari. Und was macht er? Das finde ich auch spannend, sowas durchzuziehen. Vielleicht solltet ihr euch das mal merken und auch öfter machen. Er hält diesen Mann an und sagt ihm, okay, Deal. Du kriegst hier meinen Parkplatz direkt vor der Tür vom Krankenhaus, wenn du mir erzählst, womit zur Hölle du dein Geld verdienst und wie das geht. Stellt sich raus, dieser Mann ist Börsenhändler und verdient 80.000 Euro Dollar im Monat. Und der hieß Bob Bridges. Die haben sich dann tatsächlich am nächsten Tag auf einen Kaffee getroffen und Bob Bridges hat ihm erzählt, wie das so mit dem Aktienhandel eigentlich funktioniert. Und Bob Bridges wurde ein Mentor von Chris Gardner. Der hat ihm dann auch diverse Vorstellungsgespräche bei Investmentfirmen klargemacht, für die er erstmal von der Ausbildung gar nicht qualifiziert war. Der war ja eigentlich Medizinstudent gewesen vorher. Und irgendwann, nach sehr vielen gescheiterten Bewerbungsgesprächen, bekam Chris Gardner tatsächlich eine Stelle angeboten. Und als er diese Perspektive gesehen hat, Millionär werden zu können mit Aktienhandel, hat er natürlich sofort seinen anderen Job hingeschmissen. Erster Tag, er kommt zu seiner neuen Arbeitsstelle, er ist total stolz, es hat doch geklappt, ich kann jetzt hier arbeiten, fragt nach dem Mann, der ihn eingestellt hat und hört, der ist nicht mehr da, der wurde letzte Woche gekündigt. Wer sind Sie? Ja, ich bin Chris Gardner. Ich fange hier heute an. Also, keine Ahnung, wer hat dir das gesagt? Den Typ können wir nicht mehr fragen, der ist nicht mehr da. Der Nachfolger guckt sich dann kurz seinen Lebenslauf an und sagt ganz ehrlich, nee, keine Ahnung, was der sich da gedacht hat, aber der Typ ist weg und du brauchst ja auch nicht anfangen. Okay, schlecht. Er hat also jetzt kein Gehalt mehr, weil er ja gekündigt hat. Er kriegt auch kein Arbeitslosengeld, weil er ja gekündigt hat. Seine Frau hatte zwischenzeitlich ihre Karriere als Ärztin abgebrochen, um sich um den gemeinsamen Sohn zu kümmern. Und jetzt hat die Familie kein Geld, weil er alles aufs Spiel gesetzt hat, weil er gerne an die Wall Street kommen sollte. Super. Nicht so cool, kam auch bei der Frau nicht so richtig gut an, wie er dann erzählt. Chris hat dann begonnen zu jobben, weil es ihm ganz wichtig war, seine Familie nicht im Stich zu lassen, weil er immer sagt, die kam für ihn an Nummer 1. Also hat er Rasen gemäht, Keller aufgeräumt, Häuser gestrichen, alles was ging, um ein bisschen Geld ranzuholen, hat aber auch seinen Traum nie aufgegeben, an die Wall Street zu kommen. Anstrengend war es trotzdem und eines Tages eskalierte das Ganze. Chris und seine Frau Jackie streiten sich und zwar so laut, dass die Nachbarn die Polizei rufen. Die Polizei kommt vorbei, beruhigt beide, alles ist in Ordnung, checken dann auch nochmal so das Nummernschild und wo sie gerade das Nummernschild checken, stellen sie fest, dass Chris Strafzettel offen hat, über 1.200 US-Dollar. Und wie das dann so ist, wenn man die nicht bezahlt hat und auch gerade nicht bezahlen kann, dann kommt man tatsächlich für so einen totalen Nonsens wie unbezahlte Strafzettel ins Gefängnis. Er hatte noch zusätzlich das Pech, dass es Freitag war, Wochenende stand vor der Tür, das Gefängnis war irgendwie überbelegt, plötzlich war er im State Penitentiary mit Schwerverbrechern und musste da 10 Tage bleiben, um seine 1.200 Euro unbezahlter Strafzettel abzusetzen. Und als er wieder rauskam, totaler Tiefpunkt, war seine Frau weg. Mit all seinen Sachen und mit seinem Sohn. Am selben Tag hatte er ein Bewerbungsgespräch, um es mal wieder zu versuchen als Aktienhändler. Er ist trotzdem hingegangen in den Schrottklamotten, die er gerade noch so hatte nach seinem Gefängnisaufenthalt. War natürlich extremst underdressed, hat sich dann gefragt, wie erkläre ich das jetzt bei diesem Bewerbungsgespräch und hat sich entschieden, ich versuche es einfach mit der Wahrheit, weil mir fällt einfach keine vernünftige Geschichte ein, warum ich hier so auftrete. Und er hatte Glück, das war das Beste, was er machen konnte. Sein zukünftiger Arbeitgeber hatte nämlich 3 Scheidungen hinter sich. Die beiden haben sich dann richtig gut verstanden mit den Geschichten darüber, wie das so ist, wenn so eine Trennung eskaliert. Er hat den Job bekommen. Und in den nächsten Jahren hatte der dann einen Knochenjob. Er hat 200 Kaltakquise-Telefonate am Tag gemacht, war wohl richtig hart. Und eines Tages stand seine Frau Jackie vor seiner Tür, seine Ex-Frau, und hat ihm den Sohn gegeben und meinte, ich kann nicht mehr, du bist jetzt dran. Und dann war sie weg. Ab dann hat er das Sorgerecht für seinen Sohn übernommen, auch wenn er überhaupt nicht wusste, wie er das irgendwie schaffen soll, weil er es einfach für sich ausgeschlossen hat, also ne, dass jetzt halt sich niemand um das Kind kümmert, wie es ihm ja als Kind gegangen war. An dem Punkt geht die eigentliche Geschichte des Films mit Will Smith los, nämlich wie er und sein Sohn fast ein Jahr lang obdachlos war, während er versucht hat, für seinen Sohn zu sorgen und gleichzeitig diese Arbeit durchzuziehen und seinen Traum zu verfolgen. Und dann hat er auf der Arbeit den Schein gewahrt, aber war halt eben eigentlich obdachlos. Und ein paar Jahre später hat es dann halt eben irgendwie wirklich geklappt und er ist als Börsenhändler, als Aktienhändler Millionär geworden. Also unglaubliche Geschichte. Buch und Film kann man sich absolut angucken, wenn man motiviert werden möchte. Was man von ihm lernen kann, ist jetzt natürlich noch das Spannende und was er selber für Lehren daraus gezogen hat. Er nennt so ein paar Regeln, die ich mal kurz wieder vortragen möchte. Erstens, dein Net Worth ist nicht dein Self-Worth. Dein Net Worth steigt und fällt. So ist das mit Geld. Ja, das, was du verdienst, dein Vermögen, das geht hoch und runter. Bei deinem Selbstwert sollte das nicht genauso sein. Der darf nicht hoch und runter gehen. Ich glaube, das ist das Allerschwerste und das Entscheidendste dabei, mit welchem Mindset du in solchen Situationen hast. Wichtiger als wie groß die Schwierigkeiten sind, die du gerade hast, ist eigentlich, welche Einstellung du dazu hast. Die Kraft aufbringen zu können und etwas anzugehen und durchzuhalten. Und dafür muss einfach klar sein, stell dich nie selbst in Frage. Und dazu hatte Chris Gardner ja auch eigentlich eine Menge Gründe in seinem Leben. Und ich finde es wirklich krass, dass er diesen Glauben an sich selbst nie verloren hat. Zweiter Punkt, den er nennt, ist, die Kavallerie wird nicht kommen. Du musst dich selbst kümmern. Das hat ihm auch mal seine Mutter beigebracht. Hat mich wiederum an Learnings Folge 21 mit Cheryl Strayed erinnert, die ja auch sagt, dass die Erkenntnis, dass dich keiner retten wird, der Schlüssel zum Ausweg aus schier ausweglosen Situationen ist. Drittes Ding von Chris Gardner, du musst alles geben, aber du musst nicht alles aufgeben. Woran du glaubst und wofür du stehst, darf nie zur Debatte stehen. Und für ihn bedeutete das vor allem, dass die Familie immer zuerst kommt. Und er hat dann beides nicht aufgegeben. Weder seinen Karrieretraum, noch halt eben dann sich um seinen Sohn zu kümmern, mit dem er ja auch gerne zusammen sein wollte und für den er ja schließlich auch eine Verantwortung hatte. Also du musst da nicht irgendwie glauben, dass es jetzt ganz normal wäre, dass du deine Familie vernachlässigst, weil du musst ja Karriere machen. Oder vielleicht auch andersrum, dass du natürlich nichts erreichen kannst, weil du bist ja leider alleinerziehend. Er wird eben sagen, du musst zwar alles geben, aber du musst nicht alles aufgeben und schon gar nicht das, was wirklich wichtig ist. Nummer 4, wenn du etwas ändern willst, ist der Zeitpunkt nie besser als jetzt. Das hat man auch schon oft gehört. Ich finde, er formuliert es aber cool. Er sagt, Veränderung macht Angst, weil man beim Status quo zumindest weiß, was man gerade hat. Ja? Es gibt aber noch zwei wahre Dinge über Veränderung. Erstens, sie sind unabdingbar, wenn du dich weiterentwickeln willst. Und zweitens, Veränderungen kommen sowieso. Also such dir lieber den Zeitpunkt und die Art der Veränderung selbst aus, anstatt darauf zu warten, dass das Schicksal zu dir kommt. Und das finde ich auch krass, wie er dann zweimal so hardcore seine Karriere gewechselt hat, um sein Ziel zu erreichen. Auch wenn er dafür Preise bezahlt hat. Nummer 5, 6 Stück habe ich. Nummer 5 ist, jeder hat einen Traum oder ein Ziel. Du brauchst einen Plan und der muss eindeutig, präzise, konsequent, unwiderstehlich und verpflichtend sein. Und was du nicht brauchst, ist ein Plan B. Er sagt, Plan B sucks. Brauchst du nicht. Das ist das eine Ding, das wird passieren und das ziehst du durch. Auch das erinnert mich ein bisschen an Tony Robbins und auch an Gary Vee, was du uns gerade erzählt hast. Und zu guter Letzt, kleine Schritte zählen auch, solange du nur vorwärts kommst. Das finde ich auch ganz wichtig, gerade vielleicht für Leute, die eine ähnlich harte Situation haben, wie sie mal Chris Gardner hatte. Ja, das ist ja wirklich nochmal was ganz anderes, als ich möchte irgendwie gerne mal hier befördert werden oder so. Er musste einen ganz, ganz weiten Weg zurücklegen von dem, wo er war, bis zu dem, wo er hin wollte. Und dabei sagt er, hey, kleine Schritte zählen auch, solange du nur vorwärts kommst. Du musst bereit sein, einen langen Weg zu gehen. Das Wichtigste daraus für mich von der Geschichte und von seinen Learnings ist, Schicksal gibt es nicht in der Form. Schütze dein Selbstwertgefühl und verfolge deinen Plan Schritt für Schritt, dann kannst du jeden Teufelskreis durchbrechen. Und das, worum es hier vor allem geht, ist für mich, wenn du dein Ziel erreichen willst, musst du alles geben, aber nicht alles aufgeben. Das, woran du glaubst, darf nie zur Debatte stehen. Das fand ich auch sehr, sehr cool bei der Geschichte von Chris Gardner. Kleine Neuentdeckung für mich, weil ich gestern Nacht noch ein bisschen Learnings vorbereiten durfte.
Super. Ich werde den Film auf jeden Fall sehen wollen. Tun, denn die Geschichte klingt wahnsinnig spannend. Ich finde auch immer wieder überraschend, wie viele Menschen wir finden in unseren Folgen, die eine bewegte Vergangenheit hatten und dann trotzdem durchgestartet sind. Da kann man sich, glaube ich, auch ein Beispiel dran nehmen, ne? Dass man auch aus Tiefpunkten, die es ja zahlreich gibt, auch gerade jetzt wieder in der Krise, durchaus veritable Karrieren einschlagen kann. Finde ich ein tolles Beispiel. Auch hier wieder die Botschaft, die Kavallerie wird nicht kommen. Zahlt auf dem ein, was Mel Robbins gesagt hat, was Tony Robbins gesagt hat, was Gary Vee gesagt hat. Du musst die Dinge selber in die Hand nehmen und dafür gibt es unterschiedliche Tools, wie zum Beispiel die 5-Sekunden-Regel, die dir dabei helfen, das Gap zwischen ich müsste mal und ich werde definitiv tun, schließen oder zuschließen, besser gesagt.
Ja.
Schön. Sollen wir mal zusammenfassen, was wir heute besprochen haben, bevor wir uns der heutigen Zuschauer- bzw. Zuhörerfrage stellen?
Absolut. Lass noch einmal kurz ein Fazit ziehen und dann kommt noch mal ein spannendes Thema, auf das ich mich auch schon freue. Möchtest du anfangen?
Gerne. Meine Punchlines von Gary Vee. Match your actions to your ambitions. Don't focus on where you are in 5 years. Focus on what you are doing in 5 minutes. Legacy is greater than currency. When it comes down to it, nothing trumps execution. No one cares about your shit. Und zu guter Letzt von Mel Robbins noch das Learning, überlass Motivation nicht dem Zufall. Wende die 5-Sekunden-Regel an, um dir selber die Energie für Handlungen zu geben.
Okay, meine 5 Learnings für heute. Wenn du dein Leben ändern willst, fang damit an, deine Einstellung zu ändern. Dein Bewusstsein muss deinem Unterbewusstsein selbstsicher und entschlossen vorangehen. Nummer 2, Überzeugung schlägt Willen. Programmiere dich darauf, das, was du anstrebst, mit angenehmen Dingen zu verbinden und das, was du lassen willst, mit unangenehm. Nummer 3, lerne, wie du dir selbst einen Pep-Talk gibst. Werde nicht süchtig nach dem Pep-Talk anderer. Nummer 4, schütze dein Selbstwertgefühl und verfolge deinen Plan Schritt für Schritt. Dann kannst du jeden Teufelskreis durchbrechen. Und zu guter Letzt, wenn du dein Ziel erreichen willst, musst du alles geben, aber nicht alles aufgeben. Das, woran du glaubst, darf nie zur Debatte stehen. Das waren meine 5 von Tony Robbins und Chris Gardner. Und jetzt haben wir noch von jemand anderem eine spannende These, nämlich von Kai, richtig?
Ganz genau. Vielen Dank an Kai. Kai hat uns wie aufgerufen eine Sprachnachricht bei Instagram geschickt. An dieser Stelle auch nochmal der Appell an alle unsere Zuhörer. Schickt uns Fragen, die euch bewegen, die euch beschäftigen, die wir mit euch gemeinsam beantworten sollen oder zumindest versuchen zu beantworten. Wir binden die Sprachnachrichten immer an das Ende einer gemeinsamen Folge von Tobias und mir ein und geben dann unser Bestes, darauf einzugehen. Heute hören wir in die Frage von Kai.
Hi zusammen, Kai hier. Ich bin gerade in Berlin an der Spree und gönne mir euren Podcast. und habe für euch folgende These. Man muss bereit sein, den Preis zu zahlen, wenn man authentisch sein will. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt und freue mich, das in der nächsten Folge zu hören. Bis dann.
Ja, vielen Dank. Spannend. Apropos spannend, vielleicht auch das noch eine Randnotiz. Uns wurde bei LinkedIn geschrieben, dass wir viel zu häufig spannend sagen. Wir haben dann wiederum gesagt, ist völlig richtig, wir spenden jetzt einfach für jede spannend 5 € an eine wohltätige Organisation. Zählt die spannend aus dieser Folge? Schreibt in die Kommentare, wie häufig wir spannend gesagt haben. Und wir werden das Geld zusammenkratzen und überweisen. Aber kommen wir zu Kai und seiner These. Ich finde die viel zu negativ formuliert, tatsächlich. Ich glaube, die Sorge, man müsste einen Preis für etwas bezahlen, verhindert die Chancen zu sehen, die das mit sich bringt. In dem Fall die Authentizität. Und wir haben ja eben bei Gary Vee gehört, wie viele Chancen sich ergeben, wenn man authentisch ist. Na? Und diese Chance schätze ich zum Beispiel um ein Vielfaches höher ein, als den vermeintlichen Preis, den man bezahlen muss. Auch hier wieder das Beispiel von Gary Vee. Natürlich verlierst du aufgrund deiner rohen Sprache und aufgrund von Schimpfwörtern, die zu deiner Persönlichkeit gehören, in seinem Fall, auch mal einen Deal. Völlig richtig, aber andere Türen öffnen sich. Ich kann nur von mir sprechen und meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass je authentischer ich mit Leuten umgegangen bin oder ich mich gegeben habe, desto mehr habe ich zurückbekommen. Und ich glaube, es ist auch sehr entscheidend für sein eigenes Glück und seine eigene Persönlichkeitsentwicklung, wenn es zwischen der Eigen- und Fremdwahrnehmung auch in seinem persönlichen Tun und Handeln und wie man sich gibt, kein Gap entsteht und kein Gap hat. Und deswegen, ich glaube, der Gedanke, man müsste einen Preis für Authentizität zahlen, ist zwar grundsätzlich nachvollziehbar, aber aus der falschen Richtung betrachtet. Ich glaube, der viel größere oder höhere Preis wäre, Angst davor zu haben, authentisch zu sein, denn das verhindert viele, viele, viele Möglichkeiten. Und auch da vielleicht nochmal das Beispiel, das ich vorhin mit den Influencern gebracht habe. Wenn du doch der Meinung bist, du bist ein cooler Dude oder ein cooles Mädel und kannst tollen Content kreieren oder einen Podcast aufnehmen, dann mach das doch. Und mach das so, wie du ihn gut findest. Und dann kombinier das noch mit der Botschaft von Gary Vee, der sagt, no one cares about your shit, was vieles einfacher macht, weil du dir dann einfach sagen kannst, naja, den Podcast hört eh keiner, also kann ich den einfach so machen, wie ich bin und wie ich ihn geil finde. Und dann werden sich Dinge ergeben. Da habe ich gar keinen Zweifel. Wir haben Learnings genauso gemacht. Wir haben uns auch nicht groß gefragt, was werden die Menschen da draußen über den Podcast sagen, was werden sie erwarten, sondern wir beide haben uns zusammengesetzt und gesagt, hey, lass uns den Podcast so machen, wie wir beide ihn geil finden und lass uns in diesem Podcast so sprechen und auftreten, wie wir sind. Und dazu gehört dann auch das eine oder andere Slang-Word oder irgendwie vielleicht Sprache, die wir beide aus dem Hip-Hop-Bereich überführen in die Gefilde, in denen wir jetzt unterwegs sind. Aber genau so muss es sein und genauso ist es gut. Deswegen meine Gegenthese, man zahlt einen viel höheren Preis dafür, nicht authentisch zu sein.
Cool. Ich fand es erstmal sogar ein bisschen schwierig, da reinzukommen in das Thema. Eigentlich so ganz, ganz witzig, denn da ich ja auch immer noch beruflich über beide Ohren in unserer Hip-Hop-Kultur eben drinstecke, war das erstmal eine interessante Sichtweise. Da bin ich eben auch sehr oft mit dem Wort Authentizität konfrontiert. Da geht es sehr oft drum im Hip-Hop. Das ist quasi das größte Gut, was es so gibt. Und man bezahlt dann, erstmal würde man eher sagen, einen Preis für fehlende Authentizität. Das wird dem Rapper dann zum Beispiel vorgeworfen, denn der Rapper rappt normalerweise aus der Ich-Perspektive und erzählt aus seinem Leben oder behauptet das zumindest. Und da verlangt man dann vom Rapper, auch als Hörer oder als Journalist, dass der Rapper nicht zu weit weg von den wahren Ereignissen sein soll mit seiner Geschichte und mit seinen Übertreibungen nicht übertreiben soll. Und ne, auch wenn natürlich die Lebensrealität immer ein bisschen überzeichnet wird, sie soll halt eben nicht frei erfunden sein. Ich glaube auch als Moderator in der Rap-Szene wäre ich nie so weit gekommen, wenn ich was gespielt hätte, das ich nicht bin. Ich will mich nicht davon freisprechen, dass ich das vielleicht an irgendwelchen Stellen auch mal irgendwie gemacht habe. Aber auch da, glaube ich, muss man authentisch sein. Wobei man auch dazu sagen muss, als letztes Ding nochmal aus der Hip-Hop-Welt, Tupac hat auch mehr gelebt, was er gerappt hat, als andersrum. Aber das dann eben auch zu 120%. Also das kann vielleicht auch eine Art von Authentizität sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht in einigen Branchen auch noch schwerer ist, einen 24-jährigen Unternehmensberater mit Gesichtstattoo und tiefst bayerischem Akzent kann ich mir zum Beispiel relativ schwer vorstellen, dass das funktionieren würde. Korrigiert mich da gerne, wenn das doch funktioniert. Aber das würde vielleicht ja auch genau das zeigen, was du bist. Und wenn du halt diesen super krassen bayerischen Slang hast und gerne Gesichtstattoos haben möchtest, dann mach dir doch die Gesichtstattoos. Und vielleicht gründest du dann deine eigene Unternehmensberatung und hast dann wenigstens ein Alleinstellungsmerkmal, wie Sascha Lobo mit seinem Irokesen. Und ich glaube, Authentizität ohne Preis geht ja auch nur, weil das wird ja schon stimmen, ne? Dass du diesen Preis dann vielleicht manchmal dafür bezahlen musst, dass du komisch angeguckt bist, weil du halt wirst, weil du anders bist. Oder das, wie du erzählt hast von Gary Vee, dass du auch mal einen Job verlierst, weil jemand sagt, mit diesem Freak möchte ich nicht zusammenarbeiten. Oder den können wir nicht als Speaker holen, der flucht immer, das geht bei uns nicht. Wir sind Christen, kann man sich vorstellen. Aber gar keinen Preis zu bezahlen geht auch nur, wenn du so wie du bist, zu 100% in die Umgebung passt, in der du dich bewegst. Und dann hast du aber auch kein Alleinstellungsmerkmal. Ja, dann gehst du irgendwie auch komplett in der Masse unter. Und deshalb würde ich da zustimmen. Es ist viel schlimmer, kein Alleinstellungsmerkmal zu haben und keine Individualität zu haben, als ab und zu mal anzuecken. Also gewöhn dir nicht alles ab, was dich ausmacht, sondern leb dann lieber mit den negativen Konsequenzen, wenn sie dann da sein sollten.
Super. Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort, mit dem wir die heutige Folge abschließen und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche, dann mit einer Quick Wins Folge von dir. Ich bin sehr gespannt. Möchtest du anteasen, worum es geht?
Nö, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich bei meinem Plan bleibe. Mal gucken. Ich würde gerne noch mal zwei Hinweisen ändern, denn wir haben heute so dermaßen viele Sachen aufgeführt, wo hoffentlich viel Interessantes dabei war. Wenn ihr Bock habt, euch ein bisschen selbst zu therapieren mit den ganzen Motivational Speakern, checkt learnings.de. Da haben wir die ganzen Quellen und ein bisschen Further Reading für euch aufgelistet und dann könnt ihr noch mal ein bisschen auf die Reise gehen. Und ansonsten macht es wie Kai und schickt uns eine Sprachnachricht für unsere nächste gemeinsame Folge in 2 Wochen. Dann gehen wir darauf ein und diskutieren eure Frage oder eure These.
Ganz genau, in diesem Sinne, einen schönen Mittwoch, bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann, bye bye.